So, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr hier seid und dass wir gemeinsam gleich in Gottes Wort hineinschauen. Auch herzlich willkommen von mir, euch zu Hause, die ihr an den Bildschirmen sitzt. Toll, dass ihr zugeschaltet habt und heute mit uns auf Gottes Wort hören wollt. Gleich vorab zwei Buchempfehlungen zu dem Kapitel 15 beziehungsweise zu dem Text, auf den ich in besonderer Weise gleich eingehen werde. Einmal von Tim Keller, Bedingungslos geliebt. Ein relativ dünnes Buch, aber sehr, sehr wertvoll, und einige meiner Gedanken heute kommen auch aus diesem Buch. Und auch ganz fantastisch, Der ganz andere Vater von Kenneth A. Bailey. Auch da nochmal die biblische Geschichte vom verlorenen Sohn aus nahöstlicher Perspektive in Szene gesetzt. Also von diesen beiden Büchern habe ich sehr profitiert, und wer gerne liest und sich mal mit manchen Themen mehr auseinandersetzen möchte, findet hier sehr wertvolle Hinweise. Ja, die ersten 10 Verse sind uns schon vorgelesen worden, und wie Eduard schon sagte, steigen wir heute wieder in unsere Lukas-Reihe ein, wo wir vor längerer Zeit mal wieder einen Schnitt gemacht haben. Heute geht's weiter, und ich möchte mit euch ein Gleichnis betrachten, das sich sozusagen als zuspitzender Höhepunkt einer dreiteiligen Gleichnisreihe darstellt, die Jesus einer ganz besonderen Gruppe von Menschen erzählt. Dieses Gleichnis, was wir jetzt, die beiden Gleichnisse, die wir gerade schon gehört haben, und dieses, was wir jetzt gleich näher betrachten, erzählt er nicht seinen Jüngern. Die waren dabei. Er erzählt es auch nicht einer großen Menschenmenge, die vielleicht auch dabei waren. Diese Gleichnisse sind zugespitzt für eine ganz besondere Zuhörerschaft. Das wird uns deutlich gleich in den ersten beiden Versen. Das sind die Pharisäer und Schriftgelehrten, und das sollten wir immer gut mitbedenken, wenn wir gleich den Text lesen. Und so konzentrieren wir uns heute Morgen auch auf die Verse 11 bis 32, weil wir in der Textlesung bereits die ersten beiden Gleichnisse gehört haben, und wir haben da schon so ein bisschen die Quintessenz mitbekommen. Verloren, gefunden, Festfreude. Das verlorene Schaf und der verlorene Drachme oder der verlorene Groschen zeigen ja etwas von dem, wenn es am Ende heißt, und so ist Freude über einen Sünder, der Buße tut, im Himmel. Dass es nicht um irgendein Geldstück geht und auch nicht um irgendein niedliches Tier, sondern es geht um mehr. Es geht hier um den König, der gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und dazu lädt der König ein, unter anderem eben auch diese ganz besondere Gruppe von Menschen, an die das Gleichnis oder die Gleichnisse gerichtet sind. Und wir steigen mal gleich ein, nochmal die ersten beiden Verse uns nochmal zu verinnerlichen. Es nahten sich aber zu ihm alle Zöllner und Sünder, ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder auf und isst auch noch mit ihnen. Das ist die Problematik, die sich darstellt. Und daraufhin erzählt Jesus diese drei Gleichnisse. Und wir lesen noch einmal gemeinsam die Verse 11 bis 32. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Er sprach aber, ein gewisser Mensch hatte 2 Söhne, und der jüngere von ihnen sprach zu dem Vater, Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt. Und er teilte ihnen die Habe. Und nach nicht vielen Tagen brachte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste weg in ein fernes Land, und dort vergeudete er sein Vermögen, indem er ausschweifend lebte. Als er aber alles verschwendet hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und er selbst fing an, Mangel zu leiden. Und er ging hin und hängte sich an einen der Bürger jenes Landes, und er schickte ihn auf seine Felder, Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit dem Futterpflanzen, die die Schweine fraßen, und niemand gab ihm. Als er aber zu sich selbst kam, sprach er: Wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, deinen Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um den Hals und küsste ihn sehr. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Der Vater aber sprach zu seinen Knechten: Bringt schnell das beste Gewand her und zieht es ihm an und tut einen Ring an seine Hand und Sandalen an seine Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser, mein Sohn, war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist gefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Sein älterer Sohn aber war auf dem Feld. Und als er kam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Reigen. Und er rief einen der Knechte herzu und erkundigte sich, was das wohl wäre. Der aber sprach zu ihm: Dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Er aber wurde zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater aber ging hinaus und drang in ihn. Er beantwortete und sprach zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diene ich dir und niemals habe ich ein Gebot von dir übertreten und mir hast du niemals ein Böcklein gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre. Da aber dieser dein Sohn gekommen ist, der deine Habe mit Huren verprasst hat, hast du ihm das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm: Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles meine ist dein. Man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Soweit Gottes Wort für heute Morgen. Möge Gott uns die Augen öffnen für die Wunder an seinem Gesetz. Übrigens, ich weiß nicht, ob eine Überschrift über diesen Gleichnis in eurer Bibel steht. Oft steht ja da der verlorene Sohn. Ich finde diese Überschrift nicht passend. Sie ist schlicht und ergreifend falsch. Gut, dass das ja kein Angriff gegen Gottes Wort ist. Die Überschriften sind ja nicht inspiriert. Also wenn man schon von verlorenen Söhnen spricht, müsste hier stehen das Gleichnis der beiden verlorenen Söhne. Und noch besser würde vielleicht passen das Gleichnis vom barmherzigen Vater. Also habt das immer wieder neu im Blick, wenn ihr dieses Gleichnis in eurer stillen Zeit lest. Vom König erwartet mit offenen Armen, so habe ich diesen Text überschrieben. Und Jesus berichtet in diesem Gleichnis ja tatsächlich von zwei Menschen, die von ihrem Zuhause genug haben und darauf aber unterschiedlich reagieren. Und ich möchte euch fünf Gedankenanstöße dazu mitgeben. Da ist zunächst einer, nämlich der jüngere Sohn, der nicht abwarten will. Die Verse 11 und 12. Es gibt ja nicht viele Informationen über diesen jungen Mann. Er ist auf jeden Fall der jüngere Sohn eines Großgrundbesitzers. Und damit wird er eine abgesicherte Zukunft gehabt haben. Der war sicher nicht arm. Er hatte ein gutes Zuhause. Er hatte Arbeit, er hatte Menschen um sich, die ihn liebten. Zumindest bei dem Vater wird das sehr deutlich. Aber mit der Zeit wurde er unzufrieden. Das reichte ihm nicht. Er wollte mehr. Er wollte das Leben, das es scheinbar woanders gab, kennenlernen und genießen. Er wollte endlich etwas vom Leben haben. Und so setzt er sich beim Vater durch und verlangt den Teil seines Erbes. Seine Vorgehensweise ist wahrscheinlich schon für uns recht bedenklich und vielleicht auch unverständlich. Aber im damaligen orientalischen Kontext war es eine kaum zu steigernde Beleidigung des Vaters, was wiederum auch Einfluss auf die weitere Dorfgemeinschaft hatte. Durch sein Anliegen machte er im Grunde genommen deutlich, er wünschte, sein Vater wäre bereits tot. Weil dann wird das Erbe normalerweise verteilt und ausgezahlt. Und bereits hier an dieser Stelle merken wir, dass der Sohn sein Zuhause längst innerlich aufgegeben hatte und verloren war. Er brach zwar kein offizielles Gesetz, aber er brach das Herz des Vaters und zerstört damit Beziehungen. Und der Vater? Unvorstellbar, er kommt dem Verlangen seines Jüngsten nach. Ich kann mir vorstellen, im Herzen zwar absolut traurig und unglücklich darüber, über das Vorhaben seines Sohnes, der eben nicht warten will, aber er lässt ihn ziehen. Ich habe mich für mich gefragt, wie schnell stellt sich auch bei uns die Gefahr des Nicht-Abwarten-Wollens ein. Wir leben ja in einer Gesellschaft, wo alles möglichst schnell zu gehen hat, wo es Drive-Ins gibt und man noch nicht mal in einen Laden reingehen muss, jetzt im Moment sogar nicht reingehen kann, sondern auf den Drive-In angewiesen ist. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Alles und am besten sofort oder möglichst schnell. Warten, damit können viele Menschen nicht mehr allzu viel anfangen. Man will einfach Dinge, die einem zustehen, so schnell wie möglich. Und man erlebt vielleicht ähnlich wie der junge Mann auch zu Hause ein Eingeengtsein und vielleicht sogar ein Eingeengtsein im Leben mit Gott. Kann das sein, dass auch wir das empfinden, hin und wieder? Die vermeintliche Freiheit, das wahre Leben, vielleicht auch das wahre christliche Leben, keine Ahnung, das scheint es woanders zu geben. Aber nicht bei uns. Nicht in dem Zuhause, wo wir uns gerade aufhalten. Und dann kommt es, wie es kommen muss, ein Leben mit falschen Erwartungen, Vers 13. Unser junger Mann bekommt das Geld und er zieht los in die Fremde, ins Ausland. Nun, das wird wahrscheinlich nicht Paris oder London gewesen sein oder New York, aber zumindest weit von zu Hause weg. Und hier konnte er sein Leben so richtig in vollen Zügen genießen. Das Kleingeld, was dazu nötig ist, war ja vorhanden. Und ich kann mir vorstellen, als er losgegangen ist, ich kenne das aus meinem Leben, hatte er ganz bestimmte Erwartungen. Hatte vielleicht innere Ziele, Wünsche, Träume, die es jetzt eben umzusetzen gab. Aber Jesus beschreibt hier relativ knapp das bittere Ende. Ich habe euch mal verschiedene Übersetzungsvarianten mitgebracht. Er warf das Geld mit vollen Händen hinaus. Oder Schlachter und Bruns übersetzen, er verschleuderte oder er vergeudete sein Vermögen, indem er verschwenderisch lebte oder in einem zuchtlosen Leben. Vermögen, das griechische Wort Usia, bedeutet Sein oder Existenz. Also er gab nicht nur etwas Geld aus, er setzte seine Existenz, er setzte sein Leben aufs Spiel. Nun, seine Abenteuerlust gepaart mit Neugier und Unreife führt ihn in die Glitzerwelt des Vergnügens. Und Geld, denke, das kennen wir auch in unseren Zeiten, zieht Freunde an. Oftmals eben auch falsche Freunde. Und mit denen ist das Geld schnell ausgegeben. Er will ja großzügig sein. Es ist ja am Anfang noch genug da. Ja, am Anfang mag er es richtig genossen haben, so im Mittelpunkt zu stehen. Er ist beliebt. Aber ist das wirklich das Leben, nachdem er sich so sehr gesehnt, was er zu Hause vermisst hat? Es entpuppt sich als Trugschluss in unserer Geschichte. Er lebte einfach mit falschen Erwartungen. Er lebte im Grunde genommen eine zerstörerische Selbstsucht, weil er nur an sich dachte. Nicht an sein Zuhause, nicht an den Vater, nicht an seine Verantwortung als jüngster Sohn des Grundgroßbesitzers. Wie ist das mit uns? Stehen auch wir hin und wieder in der Gefahr, Leben und Freiheit dort zu suchen, wo sie nicht zu finden ist? Investieren wir wirklich auf die richtige Art und Weise? Sammeln wir Schätze im Himmel, wie Jesus es an anderer Stelle von uns erwartet und uns dazu ermutigt? Überdenke einmal selber für dich, was macht dein Leben aus? Musst du jetzt nicht beantworten, nimm diese Frage einfach mal mit. Und mit diesem jungen Mann geht es ja noch weiter. Es kommt zu unerwarteten Enttäuschungen. Die Verse 14 bis 19. Es ist ja schon interessant, hier zu sehen, als sein ganzes Vermögen aufgebraucht ist, erlebt er eine Hiobsbotschaft nach der anderen. Vorher ist alles eitel Sonnenschein. Jetzt auf einmal eine schlechte Nachricht nach der anderen. Eine regelrechte Talfahrt beginnt. Zunächst kam eine gewaltige Hungersnot übers Land. Und darauf war er nicht vorbereitet. Er lebte im Heute. Morgen, ganz egal, was da kommt. Er sorgte nicht für ein Morgen vor. Arbeit war ihm wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt zum Fremdwort geworden. Er hatte ja alles und davon scheinbar genug. Aber jetzt wurde diese Hungersnot zur eigenen Not. Das heißt, da ging es ihm schlecht. Aber gut, dass man ja noch Freunde hat. Ja, aber wo sind diese Freunde auf einmal geblieben? Weg? Nicht vorhanden. Zumindest spricht der Text nicht davon. Eine Demütigung jagt die nächste. Er muss um Arbeit quasi betteln. Und ist auf das Mitleid anderer angewiesen. Und dann hockt er schlussendlich im Dreck. Wortwörtlich bei den Schweinen. Und er darf sich noch nicht einmal an ihrem Futter vergreifen, um seinen Hunger zu stillen. Eine Rückkehr kam zu diesem Zeitpunkt für ihn nicht in Frage. Vom Lebemann zum Schweinehirt, was für eine steile Karriere, nur in die falsche Richtung. Er ist da angekommen, wo er nie hin wollte. Und bedenken wir mal, wenn Jesus diese Geschichte beschreibt, wird er zu jüdischen Zuhörern auch im jüdischen Kontext geschrieben haben. Und ich hoffe, wir sind so bibelfest, dass wir wissen, welchen Bezug die Juden zu Schweinen haben. Sie essen kein Schweinefleisch und ein Jude als Schweinehirt war auch wenig vorstellbar. Aber genau dort landet er und ich denke, Jesus benutzt nicht umsonst gerade diese Situation. Er hätte ja auch sich eine andere aussuchen können. Schafhirte wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Nein, er landet bei den Schweinen. Aber genau das ist seine Rettung. Genau das ist gut so. Nämlich hier ging er in sich oder kam zur Besinnung, wie es die Hoffnung für alle Übertragung formuliert. Hier und scheinbar erst hier erinnert er sich an sein wahres Zuhause. Und er denkt an die Tagelöhne seines Vaters. Menschen, mit denen er auf dem großen Grundbesitz hier und da in Kontakt kam, aber die natürlich weit unter seiner Stellung standen. Und ihr Leben, das erscheint ihm hier an dieser Stelle traumhaft. Tagelöhner des Vaters zu sein, das wäre es. Er denkt zurück an sein Vaterhaus und ist tatsächlich bereit, umzukehren. Und ich glaube, hier finden wir in unserem Text eine Schlüsselstelle, an der aber viele im wahren Leben scheitern. Sie sind eben nicht bereit, auch noch diese letzte Demütigung auf sich zu nehmen und zurückzukehren. Und ich denke da auch an Menschen, die einmal Teil dieser Gemeinde waren und die wir aus bestimmten Gründen ausschließen mussten. Und ich kann mir vorstellen, wie schwer das sein muss, auf dem Weg, den Gott hoffentlich mit ihnen weitergeht, dahin zu kommen, sich eines Tages zuzugestehen, ich möchte wieder zurück. Und ich kann nur hoffen, dass wir alle dafür beten, dass diese Menschen sich wieder neu auf den Weg machen, ihr Leben mit Gott in Ordnung zu bringen und wieder zurückzukehren. Ob das nun unsere Gemeinde ist oder eine andere Gemeinde, aber dass sie diese Gemeinschaft wieder suchen. Aber wie schwer mag es solchen Menschen fallen, diese Form von einer für sie empfundener letzten Demütigung zu überwinden, um diesen Schritt zu machen und sich nicht vorstellen zu können, welches Freudenfest wir hier feiern würden, wenn so etwas geschieht. Der einzige Ausweg ist das, was hier beschrieben wird, nämlich bereit zu sein, sich aufzumachen und umzukehren. Bereit zu sein, die Schuld, die man auf sich genommen hat, die auch zu bekennen und zu erfahren, wie gut es tut, dass Schuld vergeben wird. Übrigens, an dieser Stelle muss ich leider sagen, dass man den Text auch etwas anders lesen kann. Nicht die Versöhnung mit dem Vater ist hier an dieser Stelle im Blick, sondern im Grunde genommen nur das eigene Überleben. Er sieht das Brot, was die Tagelöhner beim Vater haben. Er sucht also nach einem Ausweg, dem es ihm wieder ermöglicht, in die Gemeinschaft aufgenommen zu werden, aber eben aus eigener Kraft, nämlich zu arbeiten, um das Geld zurückzuzahlen. Ein gesichtswahrender Plan könnte man das nennen. Vielleicht ist er an dieser Stelle im Innern seines Herzens noch nicht ganz bereit für sein wahres Zuhause. Eine mögliche Lesart des Textes. Ich sage nicht, dass es die einzige ist. Auf jeden Fall wird es für diesen Menschen ein weiter Weg im doppelten Sinne. Er hat Zeit zum Überlegen auf dem Nachhauseweg. Wie wird sein Vater reagieren? Aber er macht sich auf den Weg und das ist das Entscheidende. Dreckig, zerlumpt, unrasiert und nach Schweinen stinkend. Und dann passiert das nicht Vorstellbare. Er wird erwartet, wider alle Erwartung. Die Verse 20 bis 24. Als der Sohn damals ging, schaute der Vater ihm traurig nach. Aber der Vater schloss dieses Kapitel nicht ab. Er trug Leid um ihn, aber er trug ihm nichts nach, sondern er wartete auf seine Rückkehr. Als der Sohn feierte mit seinen Freunden, da wartete zu Hause der Vater. Als der Sohn sündigte, es wird ja nicht näher beschrieben, was er alles so machte, wartete zu Hause der Vater. Als der Sohn schon lange nicht mehr an sein Zuhause dachte, wartete zu Hause der Vater. Als die Hungersnot ausbrach, wartete zu Hause der Vater. Als er bei den Schweinen im Dreck landete, der Vater wartete zu Hause auf ihn, jeden Tag. Er gab seinen Sohn nicht auf. Und genau das konnte der Sohn sich nicht vorstellen, dass er zu Hause erwartet wird, und zwar mit offenen Armen. Habt ihr euch schon mal beim Lesen dieses Textes gefragt, wie hättet ihr, was hättet ihr erwartet, wie der Vater reagiert, wenn man die Geschichte nicht kennt? Ich glaube, da spielen einige Szenarien, können da in unserem Kopf und in unserem Herzen spielen. Vor allen Dingen, wenn wir Menschen vor Augen haben, denen geschieht's recht. Habe ich ihnen ja gleich gesagt, was passieren wird, wenn sie diesen Weg gehen. Ne? Erstmal so ein bisschen den Kopf waschen. Wie hätten wir selber reagiert? Oder wie reagieren wir ganz praktisch bei Menschen, die umkehren und vielleicht unser Herz zerbrochen haben, unser Vertrauen missbraucht haben? Wie reagiert der Vater hier? Ein Bild für den König. Er sieht ihn bereits von fern. Schaut mal in den Text rein. Und dann, er läuft ihm entgegen. Nicht der Sohn, der Vater läuft ihm entgegen und er musste dazu sein Obergewand heraufrollen, festhalten und mit nackten Beinen über seinen Großgrundbesitz laufen. Tagelöhner, die auf den Feldern arbeiten, sahen das. Andere Dorfbewohner sahen das. Der Vater blamierte sich vor dem ganzen Ort. Das müssen wir uns vorstellen, wenn wir laufen, wenn meine Enkel kommen und ich meinen Enkel entgegenlaufe. Das ist nicht damit zu vergleichen, was hier passiert. Das muss uns vor Augen stehen. Der Vater blamiert sich total und es war ihm sowas von egal. Das Wichtigste war, da kommt sein Sohn. Hier zeigt sich das ganze Erbarmen, die ganze Liebe, die ganze Gnade dieses Vaters. Und dann denken wir dran. Ich weiß nicht, wenn jemand auf mich zukommt, also hier ist es ja der Sohn, mal angenommen, mein Sohn käme auf mich zu, in Lumpen, nicht rasiert, nach Schwein stinkend. Ich hoffe wirklich, ich würde ihn umarmen, wie der Vater hier. Aber wie schnell sagt man, geh dich erstmal duschen, mach dich erstmal fertig. Dem Vater war alles egal, er küsste ihn förmlich ab. Es steht hier nicht nur, dass er ihn einmal küsste, so ein förmlicher Begrüßungskuss. Er küsste ihn ab. Er ließ ihn kaum los. Was für ein Empfang für einen Lumpen, für jemanden, der das Herz des Vaters zerbrochen hatte. Und hier, in diesem Augenblick, so denke ich, so verstehe ich den Text, geschieht eine Verwandlung im Sohn. Seine vorformulierte Rede wird nämlich um einen ganz wichtigen Halbsatz gekürzt. Was hatte er sich vorgenommen, seinem Vater zu sagen? Ein Teil davon sagt er auch. Schaut noch mal rein im Text. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Punkt. Was wollte er noch? Lass mich als einen deiner Tagelöhner arbeiten. Das fällt weg. Er ist von dieser Gnade des Vaters so geflecht, dass er, wenn die zweite Lesart stimmen würde, dass ihm das jetzt nicht mehr in den Sinn kommt, für seine Schulden zu arbeiten, dem Vater nur zuzutrauen, dass er ihn höchstens noch als seinen Knecht und Tagelöhner arbeiten lässt. Er ist einfach überwältigt von der Liebe des Vaters zu seinem Sohn. Er merkt, ich kann absolut nichts wieder gut machen, sondern nur meine Schuld bekennen. Und das tut er auch. Und jetzt ist er endlich zu Hause angekommen als Sohn des Vaters. Und man feiert zu Recht ein fröhliches Fest. Das beste Kleid wird ihm geholt. Der Ring ist nicht nur ein gewöhnlicher Ring, es ist der Siegelring, der deutlich macht, der Sohn wird in seine Stellung als Sohn und Erbe wieder eingesetzt. Und dann das gemästete Kalb. Also das wurde nun wirklich nur bei ganz besonderen Feierlichkeiten aus dem Stall geholt. Aber jetzt war diese Zeit gekommen und es wurde ein Freudenfest gefeiert. Denn dieser, mein Sohn, war tot und er lebt wieder. Er war weg und er ist wieder zurückgekehrt. Der Vater vergibt ihm und zeigt dies durch sein Tun. Und der Sohn erfährt, es gibt nicht nur mehr als genug zu essen beim Vater, sondern es gibt dort auch mehr als genug Gnade. Der junge Mann erhält seinen alten Status wieder. Er ist und blieb Sohn des Vaters. Und dies übertrifft alle seine Erwartungen. Er wurde zu Hause erwartet, wieder alle eigene Erwartungen, und zwar mit offenen Armen. Es wäre so schön, wenn wir an dieser Stelle, Kapitel 15, den Schlusspunkt hätten. Aber die Geschichte geht weiter. Und leider müssten wir mehr Zeit haben, um uns den zweiten verlorenen Sohn anzuschauen. Ich will es versuchen, noch euch mit hineinzunehmen. Es kommt nämlich zu einer unerwarteten Ablehnung, die Verse 25 bis 32. Henry Nouwen hat Folgendes geschrieben. Die am schwersten zu vollziehende Umkehr ist die Umkehr dessen, der zu Hause blieb. Auch der zweite Sohn hatte sich vom Vater schon längst weit entfernt. Obwohl er vor Ort war. Obwohl er vielleicht nie einen Fuß über den Großgrundbesitz gesetzt hat. Er war fremd, verbittert und verloren im eigenen Zuhause, in der Gegenwart des Vaters. Und hier finden wir das Bild der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und hier finden wir auch das Bild von so vielen Christen, von so vielen Menschen, die sagen, ich gehöre Jesus, ich habe sein Sterben für mich in Anspruch genommen, aber sie leben ähnlich wie dieser zweite Sohn. Lass uns mal anschauen, wie er beschrieben wird. Er schweigt in der ganzen Geschichte, zumindest in der Erzählung Jesu, über den Weggang seines Bruders. Und wer weiß, das sagt die Geschichte nicht, aber die Möglichkeit besteht, dass er vielleicht sogar Anteil daran hatte, dass der Sohn es zu Hause nicht mehr ausgehalten hat. Im Angesicht des älteren Bruders, der ja doch ein Stück mehr das Sagen hatte. Und wie entsetzt wird der ältere Bruder gewesen sein? Wie kann man nur? Das geschieht ihm recht. Gut, dass er weg ist. Und dann, es wird ein Fest gefeiert. Der ältere Sohn kommt nach Hause, vielleicht von der Beaufsichtigung von Tagelöhnern auf den Feldern und hört die Musik, riecht vielleicht den Duft des gebratenen Mastkalbs und fragt den Ersten, den er kriegen kann, was ist hier los, habe ich was nicht mitbekommen? Du, dein jüngerer Bruder ist zurück. Ist das nicht klasse? Und der Vater hat ihm das und das gegeben und jetzt wird gefeiert. Schön, dass du da bist. Könnt ihr euch vorstellen, was in diesem Menschen in dem Moment losgeht? Der Text offenbart ja ein paar Dinge. Aber das Geniale ist, was macht der Vater? Schaut mal in den Text rein. Der schickt nicht einen Knecht nach draußen und hier ruft meinen Ältesten, dass er auch möglichst bald kommt. Er geht selber zu ihm nach draußen. auch auf ihn wartet er die ganze Zeit schon und lädt ihn ein, an dieser Freude teilzuhaben. Und dann merken wir die Reaktionen dieses Bruders, dieses zweiten Sohnes. Er bleibt misstrauig und selbstgerecht draußen stehen, fern vom Fest, fern vom Vater. Seine Rechtschaffenheit hält ihn davon ab. Sein Stolz auf seine moralischen Verdienste. Keine Schuld. Seine guten Taten, die er dem Vater vorweisen kann. Vater, alle Zeit habe ich gemacht, was du wolltest. Und jetzt habe ich entsprechend gewisse Rechte angesammelt. Kann es sein, dass wir manchmal so mit Gott umgehen? Spätestens dann, wenn Herausforderungen, wenn Schwierigkeiten, wenn Krankheitsdiagnosen, wenn was auch immer über unser Leben hineinbricht, dass wir dann plötzlich anfangen, mit Gott zu sagen, wie kann das sein, dass es mich trifft? Ich bin doch immer treu gewesen, immer zum Gottesdienst gegangen, selbst in der Corona-Zeit habe ich mich immer, wenn ich konnte, mich angemeldet und so weiter und so fort. Es gab kaum einen Tag, wo ich nicht dein Wort aufgeschlagen habe, wo ich mir nicht Zeit zum Beten genommen habe. Was ist denn los mit all dem? Ich muss zu meiner Schande bekennen, dass es immer wieder Situationen in meinem Leben gibt, wo ich genau so ticke und wo ich feststellen muss, wo Gott mir das Herz zeigen muss, dass es mir gar nicht um ihn geht, sondern um das, was Gott mir alles geben kann, aber auch nehmen kann. Ich möchte euch eine Geschichte vorlesen. Die Zeit nehmen wir uns. Aus dem Buch von Timothy Keller. Anna Klemm wird jetzt wissen, was kommt. Sie kennt das Buch. Elizabeth Elliot erzählt eine apokryphe Geschichte. Übrigens, die Geschichte ist nicht in der Bibel zu finden. Ihr braucht sie nicht nachzusuchen. Eines Tages sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Eine Erklärung gibt er nicht. Also sahen sich die Jünger nach einem Stein um, den sie tragen könnten. Und Petrus, der immer praktisch dachte, suchte sich den kleinsten Stein aus, den er finden konnte. Schließlich hatte Jesus ja nichts davon gesagt, wie groß oder wie schwer er sein sollte. Also steckte er sich diesen kleinen Stein in die Tasche. Dann sagte Jesus, folgt mir. Er führte sie auf eine Wanderung. Gegen Mittag forderte Jesus auf, alle sich zu setzen. Er winkte mit seinen Händen, und alle Steine verwandelten sich in Brot. Zeit zum Mittagessen, sagte er. Nun, für Petrus war das Mittagessen in wenigen Sekunden beendet. Als alle fertig gegessen hatten, ließ Jesus sie aufstehen und sagte wieder, ich möchte, dass ihr einen Stein für mich tragt. Deshalb, diesmal sagte sich Petrus, haha, jetzt habe ich es kapiert. Und diesmal schaute er sich um und entdeckte einen kleinen Felsbrocken. Den hiefte er sich auf den Rücken, es tat weh und ließ ihn taumeln. Doch er sagte sich, ich kann das Abendessen kaum erwarten. Dann sagte Jesus, folgt mir. Er führte sie auf eine Wanderung, wobei Petrus kaum mit den anderen Schritt halten konnte. Als es Zeit zum Abendessen wurde, führte Jesus sie ans Flussufer. Dort sagte er, nun werft alle eure Steine ins Wasser. Das taten sie. Dann sagte er, folgt mir. Und er setzte sich wieder in Bewegung. Petrus und die anderen schauten ihn sprachlos an. Und Jesus seufzte und fragte sie, wisst ihr denn nicht mehr, worum ich euch gebeten habe? Für wen habt ihr den Stein getragen? Für wen lebst du? Für wen lebst du? Für deinen Herrn oder für dich selbst? Also mich hat die Geschichte, als ich die gestern las, die hat mich schon ziemlich getroffen und nachdenklich gemacht. Georg, für wen lebst du? Für wen bereitest du die Predigt vor und stehst Sonntag auf der Kanzel? Geschwister, wie schnell kommen wir in die Gefahr und ähneln diesem älteren Bruder. Übrigens, da sind auch die Töchter mit gemeint. Zu Hause, in der Gegenwart des Vaters, in der Gemeinde, aber weit, weit weg vom Vaterherzen. Alle beide, der Jüngere wie der Ältere, benutzten den Vater im Grunde genommen nur für ihre selbstsüchtigen Interessen. Es ging ihnen nie um ihn. Und in unserer Geschichte geht es ja noch weiter. Er offenbart seinen Zorn und weigert sich schlicht und ergreifend hineinzugehen. Er allein hat sich doch Rechte erarbeitet durch seinen Gehorsam. Das muss sich doch irgendwie lohnen oder etwa nicht? Dieser da, und interessant, guckt mal in den Text. Was sagt er? Moment. Dankeschön. Da aber dieser, dein Sohn, er sagt nicht mein Bruder, dein Sohn hat das ganze Geld mit Huren verprasst. Hat der Text vorher nicht gesagt, vielleicht hat er es gemacht, vielleicht auch nicht, spielt keine Rolle. Aber hier kommt der ganze Zorn, der ganze Dreck aus seinem Herzen hervor. Keine Freude darüber, dass sein Sohn, dass sein Bruder umgekehrt ist, dass er wieder da ist, dass ihm nichts Schlimmes passiert ist. Aber er, ich bin immer bei dir gewesen, war dir immer gehorsam und mir hast du nie auch nur ein Zicklein oder was auch immer gegeben, was im Text steht. Und was sagt der Vater darauf? Mein Sohn, begreifst du es immer noch nicht? Du bist hier bei mir und was mein ist, ist auch dein. Hast du das nicht begriffen? Der Sohn hätte sich hier und da mal ein Zicklein, ein Schaf, was auch immer nehmen können. Vielleicht kurz dem Vater Bescheid gesagt, du Vater, ich möchte heute Abend gerne ein paar Freunde zum Grillen einladen. Herzlich gerne. Er beharrt verbittert in seiner Verlorenheit. Das Tragische an der ganzen Geschichte oder vielleicht auch das, was Jesus ja bewusst gemacht hat, das Herausfordernde, hier endet die Geschichte. Sie endet mit den Worten, man musste doch fröhlich sein und sich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist lebendig geworden und verloren und ist gefunden worden. Ende der Geschichte. Jesus lässt sie ganz bewusst offen, die Tür. Er sagt nicht, wie sie endet. Er lässt die Tür offen für diesen wütenden und zornigen Sohn, der keinen Bock hat, an diesem Fest teilzuhaben. Und Jesus lässt die Tür offen für die Pharisäer und Schriftgelehrten, die diese Geschichte wahrscheinlich mittlerweile mit der Kinnlade weit nach unten zuhören. Und hoffentlich hat der ein oder andere damals verstanden, der ältere Bruder, das bin ich. Und diese Tür ist auch für uns geöffnet. Für einen jeden, der beim Blick in sein Herz feststellen muss, Herr, da sind zumindest Anteile von diesem älteren Bruder auch in meinem Leben. Und ich muss es bekennen, dass ich in deiner Gegenwart die ganze Zeit gelebt habe, aber so gelebt habe, als wäre ich weit weg. All die Segnungen, die für mich bereit waren, habe ich nie genommen, beziehungsweise erst dann, wenn ich den Eindruck hatte, genug dafür getan zu haben. Aber darum geht es im Reich Gottes nicht. Sondern im Reich Gottes geht es um die Gnade des Königs. Um die Barmherzigkeit des Vaters, der mit offenen Armen dasteht und beide erwartet. Der weit weggegangen ist, auch räumlich. Und vielleicht gehörst du ja zu Hause am Bildschirm zu einem dieser Menschen, die von Gott weit weggelaufen sind, aus welchen Gründen auch immer. Oder eben der, der nah da ist bei seinem Volk, aber von dem Vaterherz so weit weg. Beide sind eingeladen in die offenen Arme des Vaters. Nämlich die Geschichte ist letztendlich, auch wenn wir uns hier besonders mit den Söhnen beschäftigt haben, ein Bild für den himmlischen Vater, der wartet. Auf jeden von uns, der sich von ihm entfernt hat oder die Sohnschaft noch gar nicht richtig begriffen hat. Und sie ist ein Bild für den wahren älteren Bruder. Auch dazu kurz ein Wort. Der jüngere Sohn kam nach Hause und hat Vergebung erfahren. Es hat ihn nichts gekostet, hat sein ganzes Erbe auf den Kopf gehauen und er musste das nicht wieder gut machen. Die Gnade war da, aber Vergebung kostet. Und in dieser Geschichte, das wird vielleicht nicht so ganz deutlich und das zeigt vielleicht auch ein bisschen den Ärger des älteren Sohnes. Es kostet an dieser Stelle den älteren Sohn etwas. Der Sohn ist wieder neu in die Stellung gesetzt worden. Und wenn der Vater, das ist ja eine Gleichnisgeschichte, aber mal angenommen, der Vater stirbt, hat der jüngere Sohn erneut Anrecht auf das Erbe. Und wer zieht da den Kürzeren? Na klar, der Sohn, der zu Hause geblieben ist, der schon wieder etwas von seinem Anteil oder der jetzt von seinem Anteil im Grunde genommen was abgeben muss. Weiß nicht, vielleicht gingen ihm diese Gedanken auch durch den Kopf. Und er war nicht bereit zu zahlen. Und da ist es so gut, dass wir einen besseren älteren Sohn kennenlernen dürfen, nämlich unser Herr, der bereit ist, alle Schuld, alle Kosten zu tragen, am Kreuz. Was es erst möglich gemacht hat, dass wir diese offenen Arme des Vaters, des Königs, unseres Herrn, wie auch immer wir es formulieren wollen, erkennen dürfen und hineinlaufen dürfen. Diese Geschichte ist auch ein Bild für den wahren älteren Bruder, der die Kosten unserer Schuld getragen und bezahlt hat. Dein König, der dich liebt, der wartet auch auf dich. Und wir können gar nichts, schlicht und ergreifend, gar nichts dazu beitragen, außer umzukehren. Ich möchte schließen mit einem Bibelvers aus Jesaja 55, 7. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Mann der Bosheit seine Gedanken. Und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Heute ist die Möglichkeit, den Heimweg anzutreten. Egal, wo du dich räumlich befindest, ihr seid ja hier nun vor Ort oder am Bildschirm zu Hause oder wo du innerlich stehst in Bezug auf Gott. Heute kannst du umkehren und wir laden dich herzlich ein. Kehr um. Komm heute zum Vater. Amen.